Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Dokumentarfilmer, Buchautor und Journalist Stefan Lambi. Gerade vor kurzem hatte seine jüngste Dokumentation in der ARD Premiere. Ernstfall Regieren am Limit. Das ist eine Langzeitbeobachtung der wichtigsten Protagonisten der Ampelregierung. Und heute ist er hier bei uns im Studio. Stefan Lambi, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Tag, Herr Frenzel.
Sie waren ja wirklich nah dran an Robert Habeck, an Christian Lindner, an Annalena Baerbock, Boris Pistorius und natürlich auch am Bundeskanzler selbst, an Olaf Scholz. Ich habe ein Kompliment gehört für Ihre Arbeit. Es war der Filmproduzent Friedrich Oetker, der hat das im Gespräch mit Micky Beisenherz neulich gesagt. Die lassen den Lambi so nah ran, weil das so ist wie früher in den Niederlanden, wenn Rembrandt jemanden gemalt hat.
Hilfe, Hilfe, ich verlasse sofort das Studio.
Gefällt Ihnen nicht?
Erzählen Sie ruhig weiter oder lassen Sie mal hören.
Also das ist der Gedanke, aber ich habe mich natürlich auch gefragt, ist das wirklich ein Lob? Weil die Frage ist natürlich auch, in welches Licht setzt man jemanden? Ne? Also und schwingt damit, ist es vielleicht ein zu gutes Licht, das Sie setzen? Ich habe die Doku gesehen, ich würde sagen eher nicht.
Also wenn wir uns auf den Begriff Sittengemälde verständigen, dann könnte ich damit leben. Also es geht ja nicht nur um einzelne Personen, sondern es geht um den Zustand der Politik. Und der interessiert mich schon sehr lange, egal wer da jetzt in der Regierung ist. Ich habe mich sehr mit Helmut Kohl beschäftigt, mit Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Angela Merkel. Also insofern geht es mir um mehr als jetzt nur diejenigen, die gerade in der Regierung sind, sondern es geht mir um lange Linien, es geht mir um Muster. Und ja, wenn da so ein Gemälde entsteht im Laufe der Jahre oder wechselnde Gemälde, die dann auch mal wieder übermalt werden, damit kann ich leben.
Also man kann festhalten, Sie haben sie alle gemalt und anders als Rembrandt haben Sie sich auch nicht von denen direkt bezahlen lassen in der Regel. Oder also bei Rembrandt
Willen.
In der Regel. Bei Ihnen ist es unter anderem natürlich, Dankeschön, liebe Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, die ARD, die sowas möglich macht, aber auch natürlich die Bücher, die Sie dann daraus geschrieben haben. Wir werden das heute auch nochmal vertiefen. Wir schauen aber insgesamt auf diesen Montag und seine Themen und Protagonisten. Und sind gleich beim großen Debattenthema, nämlich der Migrationsfrage. Wir haben eine Debatte im Land, eine Debatte um Migration. Das Wochenende war geprägt davon, einmal mehr bis hin zum Abend in der ARD bei Anne Will. Da saß unter anderem Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern, im Wahlkampf, der Folgendes gesagt hat.
Ich weiß nicht, wer blockiert in der Regierung. Ich vermute, die Grünen sind jemand, die bei den sicheren Herkunftsstaaten das nicht akzeptieren. Und mein dringender Appell, einfach sich zusammenzusetzen, deswegen auch der Vorschlag, ein Deutschlandpakt, Olaf Scholz hat ihn ausgerufen, ich bin dafür, ein Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung.
Tja, das sagt Markus Söder. Und da saß auch Nancy Faeser bei Anne Will, Ministerin im Wahlkampf, Innenministerin, Spitzenkandidatin der SPD in Hessen.
Für mich ist ganz entscheidend, dass wir an den Außengrenzen endlich eine verpflichtende Registrierung haben. Jetzt kommen die Menschen unregistriert zu uns und sind in den anderen Ländern, durch die sie ja erstmal durch müssen, nicht registriert. Und ich finde es auch richtig, dass wir ein Verfahren machen für diejenigen, die wenig Aussicht auf Erfolg haben, hier Asyl zu bekommen, dass wir das an den Außengrenzen gleich erledigen, damit die Menschen, die keine Aussicht auf Erfolg haben, auch sofort wieder zurückgeführt werden.
Nancy Faeser am Abend bei Anne Will, die da schon wieder was weiterfragen wollte. Bei uns heute im Deutschlandfunk Kultur ist Stefan Lambi, Journalist und Dokumentarfilmer. Herr Lambi, Sie haben das auch in Gänze gesehen. Wie viel Wahlkampf ist das gerade? Wie viel echte Problemlösungssuche?
Beides. Also es ist ohne jeden Zweifel Wahlkampf. Also beide, Markus Söder wie Nancy Faeser, stehen in der heißestmöglichen Phase des Wahlkampfes. Aber das nur als Wahlkampfgetöse abzutun, würde zu kurz greifen. Und während wir darüber sprechen, habe ich so ein Déjà-vu. Ich glaube, ich war hier das letzte Mal Anfang April mit Ihrer Kollegin Jana Münkel. Und da haben wir auch über das Thema Migration gesprochen. Und da haben sich verschiedene Kommunen gemeldet beim Bundeskanzler und haben gesagt, wir kommen damit nicht mehr klar. Wir brauchen auch mehr Geld, wir brauchen Unterstützung vom Bund. Und bis dieser Migrationsgipfel dann zustande kam, dauerte es 5 Wochen.
Ein Migrationsgipfel, der, das kann man ergänzen, zunächst gar nicht im Kanzleramt stattfinden sollte, sondern nur bei der Innenministerin, was damals die Kommunen schon verärgert hat, weil sie das Gefühl hatten, das ist offenbar nicht Chefsache in Berlin. Der nächste soll jetzt im November sein.
Ja, aber das ist ja viel zu, also da wird ein Fehler wiederholt. Die haben das schleifen lassen. Und das muss man denen vorwerfen, dass sie die Brisanz nicht nur in den Kommunen, sondern auch die parteipolitische Brisanz unterschätzt haben. Und jetzt ist das Geschrei groß.
Das Geschrei aber natürlich auch erste Maßnahmen. Die SPD hat sich da jetzt schon bewegt, oder vielmehr das Innenministerium, Nancy Faeser, wo man sich jetzt auch wieder fragen kann, bewegt sich eine Innenministerin 2 Wochen vor der Landtagswahl, bei der sie Spitzenkandidatin ist, vielleicht ein bisschen schneller. Aber es soll jetzt eben auch eine Meldung des Wochenendes Grenzkontrollen geben, stationäre Grenzkontrollen Richtung Polen und Tschechien, also an diesen Grenzen, weil das jetzt, wie sich herausstellt, eine der neuen Routen ist. Die Frage ist natürlich, wie effizient, wie wirksam ist das wirklich oder wie sehr ist das dann auch Symbolpolitik?
Also das ganze Thema ist enorm angstbesetzt und zwar gleich doppelt. Also Angst vor steigenden Flüchtlingszahlen, was in Teilen offenkundig berechtigt ist, und Angst vor der AfD. Und deshalb ist die AfD, ob man es will oder nicht, inzwischen ein Machtfaktor in der deutschen Politik. Die verändern Politik. Also Sie hätten jetzt noch einen dritten O-Ton einspielen können von Robert Habeck, der vor wenigen Tagen gesagt hat, wenn wir nicht wollen, dass der Rechtspopulismus dieses Thema ausbeutet, dann sind alle demokratischen Parteien verpflichtet, bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Das heißt, er begründet das gar nicht so sehr oder nicht nur mit steigenden Flüchtlingszahlen, sondern mit dem erstarkenden Rechtspopulismus. Die wirken bereits in die deutsche Regierungspolitik. Und das ist ein erschreckender Befund.
Ich habe nicht Robert Habeck, aber ich habe seine Parteifreundin Annalena Baerbock im O-Ton dabei, wenn Sie mögen, die sich nämlich heute Morgen im Deutschlandfunk geäußert hat im Interview. Und wir hören es gerade mal. Meine Verwunderung kann ich danach äußern.
Wir brauchen Struktur und Ordnung. Und ich glaube, was das Gefährlichste ist, und deswegen schlage ich auch nicht mit Absolutismen um mich oder mit Begriffen, die Menschen verunsichern. Wir müssen klare Regeln an den Außengrenzen schaffen, damit endlich Menschen geordnet in Europa verteilt werden. Deswegen haben wir als Bundesregierung im Frühsommer die Vorschläge unterstützt, dass es an den Außengrenzen bereits Grenzverfahren gibt. Das war bekanntermaßen hart diskutiert, aber das brauchen wir, um dann in Europa geordnet zu verteilen.
Das war Annalena Baerbock, ein kleiner Auszug aus dem Interview heute Morgen aus dem Deutschlandfunk. Was mich verwundert hat, dass ich sie überhaupt gehört habe. Denn Annalena Baerbock ist jetzt, ich sag mal im Vergleich zu Jean Asselborn, dem luxemburgischen Außenminister, der sehr gerne Interviews gibt, gerade zurückhaltend. Und das ist jetzt ja auch nicht originär, Stichwort EU-Innenpolitik, ihr Thema. Meldet sie sich zu Wort, weil gerade auch der Druck auf die Grünen so enorm wird?
Ja, unbedingt. Und man muss all diese Wortmeldungen von Habeck und auch Baerbock verstehen vor dem Hintergrund auch der Parteipolitik, auch der grünen internen Politik. Also im nächsten Juni wird es die Europawahl geben und danach fangen die Vorwahlkämpfe innerhalb der Parteien an, auch bei den Grünen, um die Mannschaftsaufstellung für die Bundestagswahl ein Jahr später. Und da gibt es, wir wissen das, eine Rivalität zwischen Baerbock und Habeck. Insofern, die können sich das gar nicht leisten, sich rauszuhalten. Und die nächste Entscheidung, wer von den beiden Kanzlerkandidat oder Kandidatin werden wird, wird anders als 2021 nicht mehr im Hinterzimmer zwischen den beiden getroffen, sondern von der Parteibasis der Grünen. Insofern brauchen beide, wenn sie denn antreten oder wieder antreten wollen, die Parteibasis hinter sich. Und das wird spannend sein zu beobachten. Mhm. Ich glaube, da helfen zwei Begriffe, die auch Annalena Baerbock geprägt hat und begleitet haben seit Anbeginn ihrer Amtszeit, nämlich wertebasierte Außenpolitik und Realpolitik. Und dann hat sie noch so einen dritten Begriff eingeführt, regelbasiert. Also der Begriff wertebasiert wurde im Laufe der 2 Jahre von ihr immer mehr ersetzt durch regelbasierte. Und ich glaube, das wird auch der Schlingerkurs der Grünen in dieser Migrationsfrage sein. Mhm. Und Sie wissen, da haben wir es nicht nur mit Realis und Fundis zu tun, sondern der Konflikt innerhalb der Grünen Partei verläuft anders zwischen werteorientierten und realpolitisch orientierten, wie zum Beispiel Robert Habeck.
Mhm. Die Frage ist natürlich, wie weit dieser Schlingerkurs führt, möglicherweise auch dazu, dass man sich über diese Kanzlerkandidaturfrage gar keine Gedanken mehr machen muss, weil man sowieso im Parteiensystem wieder tendenziell wie früher unter Ferner Liefen mitmarschiert.
Das kann gut passieren und dennoch wird das diskutiert innerhalb der Grünen Partei und je länger die Zeit andauert, desto heftiger wird es debattiert und man muss diese Wortmeldung bei den Grünen vor diesem Hintergrund auch verstehen.
Mhm. Sind wir denn da an einem Punkt, also Markus Söder hat das ja schon vergiftet mitgegeben, er weiß nicht genau, wer blockiert in dieser Bundesregierung, möglicherweise die Grünen, sind wir da an so einem Punkt, wo es für die Grünen gesamtpolitisch immer ungemütlicher wird, weil sich eine ganz große Koalition SPD, FDP, Union beispielsweise bei diesem Migrationsthema finden könnte und letztendlich nur die Grünen sind, die da noch wertebasiert, regelbasiert möglicherweise Schwierigkeiten haben? Ausweitung sicherer Herkunftsstaat ist nur ein Stichwort. Ne?
Naja, der FDP-Generalsekretär hat ja da ganz schön Benzin ins Feuer gegossen, indem er gesagt hat, öffentlich die Grünen seien ein, Zitat, Sicherheitsrisiko für dieses Land.
Wer solche Koalitionspartner hat, braucht eigentlich keine Opposition mehr. Ne?
Genau. Und dann gibt es ja noch von der Union, Sie haben es gerade angetippt, den Vorschlag, so eine Art Deutschlandpakt in Migrationsfragen zu installieren. Und das wird ja alle Ampelpartner unter Druck setzen. Man stelle sich vor, und das klingt erstmal vernünftig, und ich würde das auch sehr begrüßen, übrigens nicht nur in der Migrationspolitik, sondern auch in der Klimapolitik, in der Ukraine-Politik, ist dagegen nichts zu sagen. Aber stellen Sie sich vor, es kommt zu einem solchen Deutschlandpakt in Migrationsfragen, und dann wird einer der Player in diesem Deutschlandpakt, die Union, eine Forderung zu erheben, die zur Aushöhlung des Grundrechts auf Asyl führen würde. Was würden denn dann die anderen Partner, was würde die SPD, was würden die Grünen und auch möglicherweise die FDP als Partei des Grundrechts und der Freiheit und so weiter dazu sagen? Also das könnte dann zu einem Eklat führen, dass dann die anderen, also die AfD, sagen könnte, schaut mal, sogar in dieser parteiübergreifenden Großkoalition, also Deutschlandpakt, schafft es die etablierte Politik nicht, dieses Problem zu lösen. Also das klingt gut, ist aber mit einem großen Risiko behaftet.
Morgen, das ist kein Termin, den man sich im Kalender unbedingt anstreichen muss, aber morgen sind es genau 2 Jahre, da war Bundestagswahl mit dem lange undenkbaren Ergebnis, SPD vorne, Union komplett raus aus der Bundesregierung, und es waren auch fast 2 Jahre, die Stefan Lambi diese dann sich formierende neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP begleitet hat, sehr eng mit der Kamera. Wir sprachen schon kurz drüber, Ernstfall, Regieren am Limit, die ARD-Doku und auch mit dem Stift. Wer es ausführlicher mag, der kann ihre Beobachtung lesen in Buchform. Ernstfall, Regieren in Zeiten des Krieges heißt das. Herr Lambi, der Krieg ist ja leider immer noch nicht vorbei, aber der Regierungsalltag hat jetzt wieder verstärkt andere Themen. Wir sprachen gerade schon über die Migration, Klimaschutz als Dauerthema, als großes Projekt auch dieser Regierung. Nach all dem, was wir gerade auch schon so ein bisschen besprochen haben, haben Sie den Eindruck, da ist noch genug Vertrauen und genug Kit in dieser Koalition?
Ja, aber nicht so, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Ich glaube, die Koalition wird ganz wesentlich aus machtstrategischen Überlegungen zusammengehalten. Also die FDP, wenn sie die Regierung verlassen würde, würde sich möglicherweise ins Parlamentarische ausschießen. Die SPD umgekehrt braucht die FDP, damit Olaf Scholz Kanzler bleibt. Und die Grünen unter einem möglichen Kanzler Friedrich Merz, ich glaube, das ist auch keine verlockende Perspektive. Also alle drei haben negative Gründe, um die Regierung nicht zu verlassen. Reicht das für eine, wie haben Sie es genannt, Fortschrittspolitik?
Also so haben die sich ja selbst genannt. Ich habe es jetzt gerade nicht genannt, aber ja, klar, man kann darauf Bezug nehmen, auf das, was auf dem Koalitionsvertrag draufsteht.
Ne? Also es gab in den, ich glaube, 70er Jahren diesen schönen Spruch, der Fortschritt ist eine Schnecke. Das würde ich der aktuellen Regierung nicht unterstellen, aber um in der Analogie zu bleiben, der Fortschritt ist da eher so ein Dackel, der so hin und her wackelt und man weiß nicht so genau, ja, vielleicht mag die Richtung stimmen, aber besonders schnell und zügig läuft dieser Dackel nicht gerade.
Mhm. Das klingt so semi, ne? Ich habe letzte Woche mit der Journalistin so. Ursula Weidenfeld gesprochen, die hat es sogar so formuliert, sie hat eigentlich die Vermutung, dass wir 2 Jahre Mehltau vor uns haben, also letztendlich kein richtiges Vorankommen, weil aus dieser Situation, die Sie beschrieben haben, könnte man ja sagen, alle drei reißen sich jetzt zusammen und sagen, lass uns diese 2 Jahre richtig erfolgreich machen. Aber man hat ja eher den Eindruck, dass das mit den Erfolgen des jeweils anderen, dass man sich das nicht so unbedingt gönnt.
Nee, da gab es ein traumatisches Erlebnis für die Koalition und letztlich auch fürs Land. Das war dieser Streit ums Heizungsgesetz. Der wurde so erbittert geführt, dass allen voran Robert Habeck, aber auch die anderen, sich selber gesagt haben, zum Teil sagen sie es öffentlich, jetzt brauchen wir Sicherheit. Man kann es auch übersetzen mit, jetzt brauchen wir Ruhe. Und also wenn man eins nicht braucht in der Klimaschutzpolitik, dann ist es Stagnation. Da brauchen wir, um dieses Wort wieder aufzugreifen, Fortschritt, weil das, was die bislang beschlossen haben, nicht ausreichen wird. Also da kann man jetzt nicht groß drüber diskutieren. Das sagt der Expertenrat in Klimafragen, den die Bundesregierung, also die Vorgängerregierung selber ins Leben gerufen hat, die stellen der aktuellen Regierung kein gutes Zeugnis aus. So, und wenn dann nach diesem Heizungsstreit die Regierung feststellt, das reicht nicht, dann ist meine Hoffnung sehr gering, dass sie in der verbleibenden Zeit der Legislaturperiode zu ehrgeizigeren Klimaschutzgesetzen die Energie aufbringen wird. Mhm.
Ja, ich meine, aber die Frage ist natürlich, woher kommt der Dämpfer? Also Sie beschreiben das in Ihrem Buch ganz anschaulich. Ein Tag im April, als Robert Habeck gerade mit der zuständigen Bauministerin, auch Frau Geiwitz, in die Bundespressekonferenz marschiert und dann letztendlich auf dem Weg per Tweet erfährt, dass Christian Lindner den Schuss auf das Gesetz freigegeben hat.
Genau, wir saßen da alle in der Bundespressekonferenz, das war der 19. April. Da wurde schon wochenlang über diesen Gesetzentwurf diskutiert und Habeck und Clara Geiwitz, die Bauministerin, haben diesen Entwurf stark überarbeitet und waren jetzt ganz stolz, den vorstellen zu können in der Bundespressekonferenz. Und in dem Moment, wo wir sitzen und Habeck anfängt zu reden, ploppt diese Meldung, dieser Tweet von Christian Lindner auf, der sagt, der kurz vorher dem noch zugestimmt hatte, zwar mit einer Protokollnotiz, aber er hatte dem Gesetz im Kabinett zugestimmt, dass er hofft, dass dieses Gesetz im parlamentarischen Verfahren nochmal stark verändert werden wird. So, und das fand ich so ungewöhnlich und ja auch ein wenig gemein gegenüber dem Koalitionspartner, der gerade das veränderte Gesetz vorstellen wollte, dass da etwas gebrochen ist. Ich glaube nicht zerbrochen, wir haben ja gerade über den Kitt gesprochen, aber definitiv gebrochen. Und da schleicht sich Misstrauen ein, Misstrauen innerhalb der Regierung. Und auch Misstrauen von der Bevölkerung gegenüber der Regierung, die in einer entscheidenden Frage offenkundig noch nicht mal uneins ist, sondern regelrecht gegeneinander arbeitet. Mhm. Das war das Signal.
Die Frage ist ja immer, was war zuerst? Und kann es auch sein, dass das, also Sie haben es angesprochen, das Tempo beim Klimaschutz viel zu langsam, dass es aber einfach auch daran liegt, dass man überschätzt hat, die Bereitschaft der Bevölkerung bei bestimmten Projekten mitzugehen, die Belastung, die man einer Bevölkerung zumuten kann. Also dass es eben einfach auch dadurch kippt und ich würde es mal sagen, partei- oder koalitionsarithmetisch aufladen, diesen Gedanken. Kann es sein, dass die Grünen mit ihrer Fortschrittsagenda einfach zu forsch sind und dass das, was wir am Anfang beobachtet haben, dass man immer dachte, naja, eigentlich ist die FDP die Partei, die da nicht so richtig reinpasst, dass jetzt zunehmend eigentlich die Grünen, Stichwort Klimaschutz, aber wir haben auch über die Migration gesprochen, dass die diejenigen sind, die am Rande stehen. Jetzt kann man es wohlwollend argumentieren mit einer zu forschen Agenda, die zu viel auf einmal will oder vielleicht einfach mit einer Agenda, die zu viel verlangt, auch in einem negativen Sinne.
Lassen Sie mich die Frage anders beantworten. Also die Veränderungen werden ja nicht von den Parteien vorgegeben, sondern letztlich von den Fakten, die uns Wissenschaftler mitteilen. Also da kann man jetzt auch nicht groß drüber streiten.
Aber man kann die Augen davor verschließen.
Ja, genau. So, und wenn man das ernst nimmt, und das hat bislang niemand bestritten, jedenfalls niemand innerhalb der Ampelregierung, dann muss man, ob man will oder nicht, zu einer bestimmten Politik kommen. Die gibt es verschiedene Wege, aber der schlechteste Weg ist die Bevölkerung, die man dringend braucht, um sie mitzunehmen, zu verunsichern. Genau das ist aber passiert. Und der einzig mögliche Weg, um bei der Veränderung die Leute mitzunehmen, ist, dass die Regierung, die diese Maßnahmen beschließt, geschlossen agiert und geschlossen kommuniziert. Und das muss man denen vorwerfen, nach 2 Jahren Ampelregierung, dass es ihr in einer entscheidenden Frage nicht gelungen ist, mit einer Stimme diese Veränderung zu kommunizieren.
Nach 2 Jahren Ampelregierung sprechen wir nicht ganz. Also im Dezember kam ja das Kabinett dann letztendlich ins Amt. Aber vor 2 Jahren war die Bundestagswahl. Herr Lambi, würden Sie das wagen, eine Prognose? Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat ja gesagt, wir treten an, um auch wiedergewählt zu werden. Auch in dieser Konstellation werden wir eine zweite Wahlperiode Ampel erleben?
Also da halte ich mich sehr stark zurück, weil ich im Frühjahr 2021 einen Wahlsieg von Armin Laschet vorhergesagt habe, bis der auf die schlechte Idee kam, im Juli, wenige Monate später, am Rande des Hochwassergebietes im Rheinland, unangemessen zu lachen und dann nahm die gesamte Kampagne, nicht nur seiner Partei, sondern auch der konkurrierenden Parteien, einen anderen Verlauf. Mhm. Also manchmal gibt es eine ungeahnte Dynamik in Wahlkämpfen und was soll ich Ihnen jetzt sagen, wie das in 2 Jahren ausgehen wird? Stand heute würde ich sagen, das wird verdammt schwer, das sehen die selber so, Aber 2 Jahre sind in der Politik eine verdammt lange Zeit.
Ich glaube ja, das ist letztendlich die Geheimstrategie des Olaf Scholz, einfach immer bis kurz vorm Schluss als der Underdog zu gelten, der gar keine Chance hat, um dann an allen vorbeizulaufen. Aber Stefan Lambe, in der Tat, wir werden sehen und möglicherweise dann auch wieder von Ihnen minutiös dokumentiert bekommen.
Mal schauen.
Wir schauen auf die Themen des Tages und normalerweise schauen wir nicht unbedingt auf Oberbürgermeisterwahlen, aber Nordhausen in Thüringen, das ist ein Blick wert. Das war ein Blick wert für viele Medien an diesem Sonntag, landesweit, bundesweit im Fokus, weil es mal wieder eine Stichwahl war. Eine Stichwahl zwischen dem AfD-Kandidaten Jörg Prophet, der in der ersten Runde so weit vorne lag mit über 40%, dass man davon ausgehen musste, das könnte dann sogar klappen in der Stichwahl. Denn der Amtsinhaber Kai Buchmann, der Parteilose, hatte da nur 23% bekommen. Aber siehe da, er hat es am Ende doch geschafft mit 55%. Er bleibt Oberbürgermeister in Nordhausen. Nicht er selbst, sondern SPD-Stadträtin Sophie Meinecke hat das so bewertet.
Die AfD stimmt regelmäßig gegen Jugendprojekte und er hat immer diese mit angekurbelt. Deshalb bin ich total zufrieden, dass die Demokratie in Nordhausen gesiegt hat und dass es ein Zeichen für Deutschland sein kann, dass wir stärker sind als die AfD.
Das sagt die SPD-Stadträtin Stefan Lambi, hier heute mein Gast. Ist das ein Zeichen für Deutschland, ein Sieg der Demokratie?
Ja, ein kleiner, aber kein glänzender Sieg, weil Sie sagen, 55% haben den Amtsinhaber gewählt. Das heißt im Umkehrschluss, 45% haben den AfD-Politiker gewählt. Da sollte man sich jetzt nicht entspannen deswegen. Aber es zeigt etwas. Es zeigt, dass wenn die, wie soll ich sagen, Zivilgesellschaft sich erhebt und ausreichend warnt, vor der Agenda der AfD, dass es ausreichend, nicht viele, aber doch ausreichend Kräfte gibt, die sich davon überzeugen lassen. Und ich finde, also Nordhausen ist ja nicht irgendeine Gemeinde, sondern in Nordhausen ist das ehemalige KZ Mittelbau Dora, was ich ganz gut kenne, weil ich da mal bei Dreharbeiten mich ausführlich mit beschäftigt habe. Und der Leiter dieser Gedenkstätte, der hat sich klar gegen den AfD-Kandidaten gestellt, obwohl er sagt, eigentlich tun wir sowas nicht. Aber dieses Auftreten hat sich ausgezahlt. Das war er jetzt nicht alleine, sondern auch andere getan. Und das ist ein Signal an viele gesellschaftliche Kräfte, dass das Auflehnen gegen die rechtsextreme Gefahr sich lohnt.
Mhm. Das war einerseits dann, Sie haben es zitiert, ein lautes Auflehnen, aber interessant war auch, anders als in Sonneberg, im Kreis Sonneberg in Thüringen, wo wir ja den ersten AfD-Wahlsieg hatten, der Landrat, der dort gewonnen hat, in eine exekutive Position, war es in diesem Fall, das hat uns auch unser Korrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, berichtet, nicht so, dass sich da so eine Art laute Allparteienkoalition gebildet hat. Also die Parteien insgesamt, es gibt ja keine anderen Parteien, der Amtsinhaber ist parteilos, aber haben jetzt nicht ganz lautstark diese Wahlempfehlung wir gegen die AfD gegeben, sondern es ist relativ still geblieben. Der Bürgermeister selbst hat auch gesagt, ich mache eigentlich keinen großen Wahlkampf in diesen Wochen der Stichwahl, sondern ich mache einfach meine Arbeit. Ist das vielleicht auch ein Ansatz, dass man die AfD nicht stärker macht, indem man sagt, alle gegen die AfD?
Ich glaube, das hatte da einen anderen Grund, dass der Amtsinhaber Kai Buchmann sehr umstritten ist in Nordhausen. Da gab es Mobbingvorwürfe und man kann sagen, obwohl er so umstritten war, also kein besonders beliebter Bürgermeister, wurde er wiedergewählt wegen der Gefahr, dass da ein Rechtsextremer das Bürgermeisteramt bekommt. Und ja, Sie haben recht, die anderen Parteien haben keinen geschlossenen Wahlkampf für diesen Buchmann geführt, aber nicht, weil sie nicht eine geschlossene Front bilden wollten, sondern weil sie hinter diesem speziellen Kandidaten nicht standen.
Wobei das natürlich wirklich gerade jetzt in den ostdeutschen, mitteldeutschen Bundesländern die Frage ist, wo die AfD noch mal stärker ist als im Westen. Bildet sich da so eine Situation heraus, dass wir im Prinzip so einen etablierten Block haben auf der einen Seite und den populistischen auf der anderen, der sich dann irgendwie so, wie wir es vielleicht aus Wahlergebnissen in Frankreich kennen, 40, 60, 45, 55% irgendwie noch findet im Lager des Etablierten?
Ja, das beschreiben Sie aus meiner Sicht richtig. Und wir haben ja am Anfang, als wir über das Thema Migration sprachen, schon drüber gesprochen, dass der etablierte Block sich in Richtung des anderen Blocks langsam bewegt. Also da werden ja einige Forderungen schleichend erfüllt, nicht mit einem großen Donnerschlag, aber die bewegen sich schon in Richtung AfD hin, mindestens in Migrationsfragen, aus lauter Angst, dass sie keine Mehrheit mehr zustande bekommen gegen diesen AfD-Block.
Mhm. Und da kann man jetzt sagen, das ist den Populisten nach dem Maul reden oder es ist Probleme ernst nehmen und anpacken. Wo würden Sie das verorten?
Naja, wenn es wirklich, deshalb habe ich am Anfang gesagt, es hat zwei Dimensionen der Angst. Das eine ist die Angst vor einer Zunahme von Flüchtlingszahlen, die die Kommunen nicht mehr stemmen können. Wenn das das Motiv ist, dann würde ich das gut nachvollziehen können. Wenn es nur um das Motiv geht, Wählerstimmen zu verlieren, dann ist das anders motiviert. Dann ist es irgendwann auch in der parteipolitischen Konkurrenz zu durchsichtig. Also insofern, ich glaube, man muss genau auf die Reden, auf die Motive hinter den Entscheidungen schauen in den nächsten Monaten und Jahren. Wir haben jetzt 3 ostdeutsche Landtagswahlen, da haben wir genügend Gelegenheit dazu, um herauszufinden, was treibt die wirklich? Geht es um das Anpacken bei Problemen oder geht es nur um Parteipolitik dabei?
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Bei mir zu Gast ist Stefan Lambi, der Autor des Buches Ernstfall regieren in Zeiten des Krieges. Herr Lambi, und diesen Krieg sprechen wir an dieser Stelle auch nochmal an, denn er ist ja wirklich nach wie vor lange nicht vorbei, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Es gibt natürlich immer wieder Politik und politische Stimmen, die sich kümmern. Es gibt aber auch Intellektuelle, die sich dazu äußern. Erst vor wenigen Tagen Navid Kermani in der Zeit, der letztendlich etwas aufmacht, was ja viele immer wieder aufmachen wollen, diesen gedanklichen Faden. Wie kommen wir aus einer militärischen Logik raus? Wie kommen wir möglicherweise in eine Verhandlungslogik? Und er beschreibt es auch mit einem Satz, den ich sehr eindrücklich fand. Die Waffen des Westens sind zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel für die Ukraine.
Also ich habe diesen Aufsatz von Navid Kermani auch gelesen und er gefällt mir sehr gut, weil wenn man sich die bisherige Ukraine-Politik der Bundesregierung anschaut, dann gab es 3 Möglichkeiten, auf diese Invasion zu reagieren für die Bundesregierung. Das eine war militärisch, dann wirtschaftlich und diplomatisch. Und alle 3 Wege sind gescheitert, das muss man sagen, nach mehr als anderthalb Jahren Krieg. Was folgt jetzt daraus? Und da gab es Debatten, auch im vergangenen Jahr. Ich erinnere an die Debatte, die von Alice Schwarzer und anderen angestoßen wurde. Da wurde immer gegeneinander gestellt, die militärische Logik versus die diplomatische Logik. Und das greift zu kurz. Und so habe ich auch Navid Kermani verstanden. Die Bundesregierung, allen voran Olaf Scholz, legt Wert auf die Feststellung, dass Deutschland inzwischen die Nation ist, die am zweitmeisten nach den USA die Ukraine mit Waffen beliefert. Daraus ergibt sich auch eine Mitverantwortung für das Geschehen in der Ukraine. Und wenn man sich ganz auf diese militärische Logik einlässt und die wirtschaftliche Sanktionen nicht richtig greifen und vernachlässigt den dritten Weg, die diplomatischen Möglichkeiten, dann greift das zu kurz. Mhm. Das muss flankiert werden durch diplomatische Initiativen. Und die sehe ich aus anderen Ländern, Brasilien, zwischendurch China und sogar Saudi-Arabien. Und das wurde in Teilen belächelt von der Bundesregierung. Ich erwarte aber, wenn denn die Bundesregierung sich so stark für Waffenlieferungen einsetzt, was ich im Prinzip richtig finde, dass sie selber in Abstimmung mit den westlichen Partnern eine eigene Initiative, diplomatische Initiative startet. Die kann ich im Moment nicht erkennen.
Die Sie da genannt haben, die Länder sind natürlich auch weiter weg. Das hilft möglicherweise auch, so einen Konflikt etwas neutraler zu betrachten. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch gerade diese kritischen Tage, Wochen vor dem Angriffskrieg, die vielen Gespräche, die es gab, wie Olaf Scholz noch in Moskau war, wie er sich bemüht hat vor Kriegsausbruch und wie ja führende deutsche Politiker regelmäßig diesen Wortbruch erlebt haben, also festgestellt haben, man hat über etwas geredet, aber es hatte dann letztendlich keine Konsequenzen. Ich will das mal ergänzen durch eine Aussage von heute. Wir haben gesprochen im Deutschlandfunk Kultur mit der Politikwissenschaftlerin Gwendolin Sasse, die nochmal beschreibt, wo es Möglichkeiten gab vielleicht für Verhandlungen, aber wie sie eben auch letztendlich nicht fruchtbar waren.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Er war maßgeblich und seine Regierung hinter dem Versuch, internationale Friedensgipfel zu veranstalten, einmal im Juni in Kopenhagen, im August in Saudi-Arabien. Da ist nichts konkret bei herausgekommen, konnte es auch nicht. Aber Europa ist auf jeden Fall auch an diesen Diskussionen beteiligt, auch verschiedene europäische Regierungen, Institutionen. Aber die Tatsache ist einfach momentan, dass es keinen politischen Willen zum Verhandeln gibt, vor allem nicht im Kreml, aber nach allem, was passiert ist, momentan auch nicht in der Ukraine.
Wie heißt es so schön, Herr Lambi, man braucht 2 für den Tango, ne? Und offenbar haben wir eigentlich niemanden, aber auf jeden Fall Putin nicht.
Ja, und auch die Bundesregierung nicht. Also da gibt es 2 unterschiedliche Strategien. innerhalb der Bundesregierung, der eine, Olaf Scholz, mindestens telefoniert er gelegentlich mit Wladimir Putin. Man kann sagen, das führt auch nicht zu viel, richtig. Aber immerhin gibt es da einen Gesprächskanal, während die Außenministerin das letzte Mal mit ihrem Amtskollegen am 21. Februar 2022 gesprochen hat, 3 Tage vor Kriegsbeginn. Und sie sagt, der Sergej Lavrov hat mich belogen, und ich sage es jetzt mit meinen Worten, mit dem Mann will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist mir für die deutsche Diplomatie zu wenig. Und ich habe mich mal beschäftigt mit der anderen atomaren Bedrohung nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der Kuba-Krise. Da wurde ein Geheimkanal aufgemacht im Auftrag von John F. Kennedy, der, Sie erinnern sich, sich ziemlich verhakt hatte mit Khrushchev, und zwischendrin noch Fidel Castro, der sogar für einen atomaren Schlag plädierte. Also so knapp war das davor. John F. Kennedy hat seinen Bruder Robert gebeten, mit dem sowjetischen Botschafter in Washington zu verhandeln, ohne jede Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Zeiten von Social Media so noch möglich wäre. Aber die beiden haben etwas geschafft, was die auf der offiziellen Regierungsebene nicht geschafft haben. Und ja, eine Geheimdiplomatie wäre keine Geheimdiplomatie, wenn wir zwei Journalisten jetzt darüber sprechen würden. Aber nach über 1,5 Jahren Krieg kann ich ein solches Bemühen nicht erkennen. Jedenfalls nicht von der deutschen Chefdiplomatin.
Und also ich verstehe und höre richtig, ich habe es mal von Friedrich Küppersbusch, als ich mit ihm vor einigen Monaten drüber sprach, gehört, in relativ drastischen Worten. Er hat gesagt, eigentlich ist es eine Arbeitsverweigerung der Außenministerin. Also Sie sehen da vor allem die Aufgabe?
Na, das Wort würde ich nicht in den Mund nehmen, weil sie es anders versucht. Sie versucht, Russland diplomatisch zu isolieren in den Vereinten Nationen. Das gelingt aber auch nicht komplett, weil ein großer Teil der Länder im sogenannten globalen Süden einen ganz anderen Blick auf diesen Krieg hat. Und aus den ursprünglich 5 Nationen, die gegen die UN-Resolution gegen Russland gestimmt haben, sind dann, glaube ich, inzwischen 6 geworden. Also das hat nicht funktioniert. Also sie müsste eigentlich in Abstimmung mit dem Bundeskanzler und mit den außen- und sicherheitspolitischen Beratern der Regierung, die auch in Kopenhagen und Jeddah bei diesen Verhandlungen dabei waren, zu einem veränderten Umgang mit Russland kommen, in Abstimmung mit den westlichen Partnern. Wie gesagt, nach so langer Zeit des Krieges und nach dieser Ausweglosigkeit und nachdem sich alle auf die militärische Logik einlassen, ist es Zeit, diese militärische Logik zu flankieren durch eine diplomatische Initiative.
Sie haben ja mit Annalena Baerbock häufig auch für diese Dokumentation zusammengesessen. Haben Sie sie damit auch mal konfrontiert? Haben Sie dazu eine direkte Antwort bekommen?
Ja, sie hat mir erklärt, warum sie nicht mehr mit Sergej Lavrov spricht. Gut, nun ist Sergej Lavrov nicht der Einzige, aber es wäre die Ebene einer deutschen Außenministerin. Und Gelegenheiten dazu hätte es gegeben, bei diversen Treffen in New York und bei anderen G20-Gipfeln. Und das wollte sie nicht. Und deshalb macht sie es nicht.
Stefan Lambi ist mein Gast, war mein Gast, muss ich jetzt sagen, ein Dokumentarfilmer und Journalist, der sehr nah an vielen Mächtigen dieses Landes ist und war. Zählt Martin Schulz eigentlich auch dazu?
Ja, über den habe ich auch mal ein Film gemacht und das Auf und Ab aus der Nähe beobachten können.
Okay, alles klar. Dann können Sie mir gleich dann vielleicht off-air nochmal ein paar Tipps geben. Der ist nämlich am Donnerstag zu Gast bei uns im Humboldt-Forum, wenn wir wieder senden. Mit Ihnen, meine Damen und Herren, wenn Sie mögen, öffentlich, also mit Publikum, kommen Sie gerne dazu. Und die Informationen dazu finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Stefan Lambi, Sie sehen so aus, als wollten Sie mir gerade noch was mitgeben.
Fangen Sie mit Fußball an und hören mit Politik auf.
Alles klar, sehr gut. Wir haben nicht mit Fußball angefangen, wir hören auch nicht mit Politik auf, sondern mit einer kleinen Frage noch, Herr Lambi, oder vielmehr, ich habe schon eine Ahnung bekommen für die Antwort. Ich dachte, Sie erzählen mir jetzt gleich, was das nächste große Filmprojekt ist, aber nein, Sie machen erstmal was anderes.
Ja, ich kümmere mich um meine Band.
Okay.
Und nach jetzt 3 Jahren nonstop mit diesem Personal, also Scholz, Baerbock, Laschet, Habeck, muss ich mal aus dieser Blase raus. Und das tut ganz gut mir und vielleicht auch der Blase.
Ach klar. Ich bin gespannt auf die Tourdaten, die wir dann sicherlich hoffentlich irgendwann kriegen. Stefan Lambi, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier heute.